Deutschlandfunk.
Es liegt immer irgendwas rum, Geschirr, Wäsche. Da kann man sich eigentlich ziemlich sicher drauf verlassen, dass das immer vorzufinden ist.
Na, ist bei euch auch so? Oder seid ihr alle perfekte Menschen, am besten noch für diese ganzen Putzfluencer, die mir bei Insta immer reingespült werden, bei denen immer alles steril ist und die gefühlt jede Woche ihre Waschmaschine und die Lüftungsfilter grundreinigen? Ich meine, die meisten von uns sind dafür doch viel zu busy. Mit Uni, Schule oder Arbeit. Es steht manchmal einfach Geschirr ein bisschen zu lang rum. Ab und zu fehlt dann doch was, was man eigentlich braucht. Backpapier oder so. Und mit der Wäsche wird man ja eh nie fertig. Einfach aus Prinzip.
Dinge, die nicht abgeschlossen sind, erfordern im Gehirn viel mehr Leistung als Dinge, die wir abschließen können. Und das ist dann doppelt anstrengend.
Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gehen hier rein in die Feelings, raus mit den Facts und verstehen uns danach selbst ein bisschen besser. Heute geht's um den Haushalt und vor allem will ich klären, wie kommen wir endlich besser hinterher mit all den To-Dos, die im Haushalt so anfallen. Warum überfordert das so viele von uns? Und gleichzeitig haben wir oft das Gefühl, dass es alle anderen gut hinbekommen. Und ist es überhaupt möglich, trotz Vollzeit auch den Haushalt im Griff zu haben? Hannah macht gerade ihre Ausbildung und hat dafür auch eine ziemlich weite Anfahrt. Also sie ist meistens so 11 Stunden am Tag einfach für die Ausbildung unterwegs. Deshalb kein Wunder, dass bei ihr mal Geschirr oder Wäsche liegen bleibt. Als wir uns zum Gespräch getroffen haben, meinte sie übrigens, gerade ist es sogar beides. Die Wäsche liegt rum und es stapelt sich das schmutzige Geschirr. Und diese To-Dos im Haushalt, die machen schon was mit ihren Gefühlen.
Ja, ich finde Putzen okay, wenn die Grundordnung vorhanden ist, dann ist es ja ziemlich leicht, das wieder auf den Nullpunkt runterzubringen, aber auf dem Status ist es ja bei mir leider nie. Deswegen, ich finde es schon eher belastend.
Ja, wie war das denn bei dir? Also du hast ja irgendwann deine Ausbildung angefangen und seitdem hast du einfach einen super langen Tag, obviously. Warst du vorher ein bisschen organisierter und dann mit der Ausbildung nicht? Oder warst du vorher schon so ein bisschen an der Grenze, sage ich mal, und mit der Ausbildung war dann letztendlich gute Nacht?
Ordentlich war ich noch nie. Ich würde sogar sagen, das ist mit der Ausbildung so ein Stück weit sogar besser geworden, weil ich durch die wenige Zeit mehr Druck empfinde. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem nicht gut. Also es kommt drauf an. Also ich kann schon selber, würde ich sagen, gut einschätzen, ob es bei mir schlimm aussieht, was gemacht werden muss. Da habe ich auf jeden Fall einen klaren Blick für. Also ich würde mir jetzt auch nicht Besuch einladen, wenn es bei mir super kritisch wäre zu Hause. Das kann ich gut sehen und einschätzen. Aber so, dass man zu Hause sagt, oh, ist toll nach Hause zu kommen, so ist es eigentlich leider fast nie.
Also es ist schon so, dass sich das irgendwie auf dich auswirkt, wie wohl du dich in deinem Zuhause fühlst.
Ja, man hat es halt immer im Hinterkopf, das stresst mich dann auch irgendwie immer so unterbewusst, weil man dann denkt, ja, das musst du noch machen und ich finde, da kann man nicht so gut runterkommen. Also auch wenn ich dann vielleicht nichts mache und nur auf dem Sofa bin, ist es irgendwie trotzdem im Hinterkopf und das stresst einen dann irgendwie.
Hast du eine Vermutung, warum dir das schwerfällt?
Oh, eigentlich nicht richtig. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach so ein guter Mix aus keinen Spaß dran, generell unordentlicher Mensch und schlechtes Zeitmanagement.
Schlechtes Zeitmanagement ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil du hast es ja jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, wie du den Haushalt machst, oder?
Ja, doch. Es läuft jetzt schon anders ab. Ich mache auch manchmal manche Aufgaben morgens, also extra bevor ich zur Arbeit losfahre. Das habe ich früher zum Beispiel nicht gemacht, weil man dann auch irgendwie ein bisschen mehr Druck hat und ich brauche das immer so ein bisschen. Also ab und zu stelle ich mir auch extra früher einen Wecker und dann habe ich eben den Gedankengang, okay, jetzt bist du schon früher wach, dann verschwende die Zeit nicht, sondern nutze es, sonst hättest du ja noch schlafen können. Und manchmal versuche ich einfach so ein bisschen was nebenbei zu machen, so zum Beispiel morgens deine Spülmaschine ein- und ausräumen, das geht ja eigentlich schon immer nebenbei.
Wann hast du das so angefangen, das so morgens zu machen und wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
Ich habe eine ziemlich lange Anfahrt zu meiner Ausbildung, also ich fahre ungefähr fast eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Das heißt, ich muss um 8 Uhr ungefähr das Haus verlassen, das ist ja noch relativ gnädig dafür, aber dann habe ich halt auch gesagt, okay, ich bin abends einfach platt, da musst du das anders legen und weil ich jetzt auch nicht mein ganzes Wochenende dafür verschwenden möchte, um irgendwie Wäsche zu waschen oder Geschirr abzuspülen, habe ich dann gedacht, okay, dann mach halt morgens mal eine halbe Stunde. Und das ziehe ich jetzt auch nicht konsequent durch, aber ab und zu, je nachdem, wie dringend es nötig ist, wird es schon ab und zu mal eingeplant.
Heißt das, du bist jetzt so zufrieden mit dem, wie es läuft?
Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass es besser funktioniert. Also jetzt gerade, ich sag, es ist aushaltbar, aber andere Zustände wären schon schöner und mein Ziel ist auch irgendwann mal wirklich das Thema einfach abzuhaken und nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, sondern sich dann auch einfach mal zu Hause wohlzufühlen, wenn man reinkommt, ohne noch was zu machen.
Das ist ja auch perfide beim Haushalt, ne? Weil ganz abhaken kann man ihn ja eigentlich nie.
Nee, das stimmt. Der Wäscheständer wird ja auch irgendwie nie weggeräumt. Der steht ja dauerhaft als Dekoration da.
Ja. Ich hoffe, deine Wohnung ist wenigstens groß genug, dass das da reinpasst.
Leider ja. Und das ist für mich sehr, sehr schlecht. Ich habe fast, ich glaube, ich habe 90 Quadratmeter für mich alleine.
Crazy.
Und ja, ich sammle auch leider sehr viele Gegenstände. Also ich habe ganz viele schlechte Eigenschaften, die da zusammenkommen.
Wie wäre denn das so in deiner Idealwelt? Also wie viel Haushalt müsstest du überhaupt machen? Oder wie würdest du den Haushalt lösen? Weil du hast ja vorhin erzählt, du wirst darauf hinarbeiten, dass es irgendwann gut ist. Und ich frage mich gerade, wie soll dieses gut aussehen?
Ich glaube, mein Problem ist auch, also dazu kommt ja auch, ich bin schon, also sieht okay aus. Ich bin jetzt kein Messi, aber ich habe so schon ein paar unordentliche Tendenzen. Und mein Problem ist eben, ich habe zu viele Sachen. Also ich glaube, ich müsste erstmal Grund ausmisten, dass ich einfach viel weniger besitze und dann kann es eben auch nicht so viel passieren, dass ich irgendwelche Aufgaben ansammeln, weil man dann immer alle Sachen von A nach B trägt. Also ich glaube, das ist erstmal so der Anfangspunkt, wo ich dran müsste.
Ich musste bei vielen Punkten von Hannah direkt an mein Zuhause denken und habe mich auf jeden Fall sehr gesehen gefühlt. Und ich kenne das auch von meinem Umfeld. Aber warum? Warum kommt gefühlt niemand hinterher mit dem Haushalt, außer natürlich die gottverdammten Putzfluencer? Das wollte ich aus soziologischer Perspektive wissen und habe deshalb Paula Wille-Breslawski gefragt. Sie ist Soziologin an der LMU in München und forscht vor allem zu Familie und zu Care-Fragen. Und für sie gibt es zwei große Gründe. Einerseits der Druck von Social Media, also dass der Haushalt jetzt auch zu so einem großen Projekt werden kann, den man immer perfekt macht. Und andererseits eben auch, weil alte Rollenbilder nicht mehr funktionieren.
Also tatsächlich ist ja Haushalt, Putzen, die Organisation von so einem Leben, so im Alltag, wann muss eingekauft werden und all dieses, Frauensache historisch. Und da haben sich Männer und aber auch Frauen, die sehr gut verdienen, eben auf anderen Frauen gewissermaßen ausgeruht und mussten sich darum selber nicht kümmern. Und diese Selbstverständlichkeit, dass da schon wer ist, die sich darum kümmert, das ist nicht mehr so doll und das hat sich ziemlich verändert. Und von daher ist vielleicht jetzt stärker auch so eine Unsicherheit, so eine Frage, wer macht das und wie macht man das?
Wie macht man das, frage ich mich auch oft. Und ganz ehrlich, es kommt mir so vor, dass die meisten Jobs oder auch Ausbildungen einfach nicht darauf ausgelegt sind, dass man parallel noch selbst die ganze Sorgearbeit leisten muss.
Und tatsächlich stimmt der Punkt schon, also dass historisch so Vollzeitjobs, 40-Stunden-Woche oder 38,5-Stunden-Woche schon immer auch so gebaut, sagen wir mal, waren, dass eben Haushalt und auch vor allem Familie, die eigenen Kinder oder so, da gar nicht drin vorkommen, sondern völlig ausgeblendet werden und dass immer die Annahme ist, da gibt es eine ganze Infrastruktur an Personen und Sachen, die da schon am Laufen halten, sodass die Menschen sozusagen entlastet von dieser Sorgearbeit, von dieser Putzarbeit und so weiter erwerbstätig sein können.
Das funktioniert natürlich heute einfach so viel weniger. Und obwohl Frauen heute noch immer etwas seltener in Arbeit sind als Männer, vor allem wenn Kinder im Spiel sind, hat sich diese altbackene Dynamik natürlich total verändert.
Dadurch, dass eben auch mehr Frauen erwerbstätig sind über die letzten Jahrzehnte, fällt diese Infrastruktur, dieser Liebesdienst sozusagen, Haushaltsführung, vielfach weg. Und dann gibt es da eine Leerstelle. Andererseits aber würde ich schon auch gleichzeitig sagen, dass ich schon denke, dass auch Vollzeitjobs durchaus noch Zeit übrig lassen dafür, dass man einen Haushalt führen kann, dass man also putzen und kochen und so einkaufen kann, wenn man es eben pragmatisch und ohne größte Ambitionen macht, sondern halt so, dass es irgendwie, ja, dass der eigene Haushalt lebbar, bewohnbar ist.
Ich finde, bewohnbar ist ein guter Maßstab für den eigenen Haushalt. Lebbar, also quasi gerade so nicht gesundheitsgefährdend. Sich selbst damit abfinden, wie der eigene Haushalt ist, das ist ja eine Sache. Die andere ist, wie das andere Menschen sehen, die vielleicht zu Besuch sind oder einfach selbst ihren Haushalt scheinbar total im Griff haben. Das ist auch bei Hannah ein Faktor, wenn auch nicht ein ganz großer.
Ah, das ist sehr durchmischt. Also in meinem Freundeskreis habe ich schon sehr, sehr viele ordentliche Mädels. Ich habe nur eine Freundin, bei der ist es besonders heftig. Bei der ist es zu Hause nämlich fast steril. Und da ist es immer so ein bisschen so ein Struggle zu sagen, okay, wollen wir uns bei mir treffen? Da habe ich dann sehr mit zu hadern.
Boah, das glaube ich. Macht dir das Druck auch insgesamt, dass es andere besser hinkriegen? Oder ist es nur in diesem Besuchsmoment, dass du dann natürlich irgendwie nicht vor deinem Wäscheberg stehen willst?
Doch, also insgesamt merke ich da auch schon so einen Druck. Und dann denkt man auch mal, okay, was mache ich denn falsch? Oder warum haben die anderen denn mehr Zeit? Oder können eben ihre Prioritäten besser setzen? Weil ich denke, am Ende des Tages ist es eine Frage von Priorität. Ja, da fühlt man sich manchmal schon ein bisschen doof.
Aber du kannst dir jetzt nicht einfach sagen, Haushalt ist nicht meine Prio und es ist für mich fein, dass ich da nicht hinterherkomme. Das klappt nicht.
Irgendwie, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also mal so, weil ehrlicherweise habe ich dann lieber 3 schöne Verabredungen unter der Woche als eine saubere Küche. Das ist dann auch einfach so. Aber ich glaube, es hängt auch so ein bisschen Flucht mit rein. Also wenn ich da mich dann eben mit Leuten treffe, dann kann ich ja auch ein bisschen vor zu Hause flüchten. Also jetzt gerade bin ich auch fast nur zum Schlafen eigentlich zu Hause. Aber das ist ja auch nicht der Way to go.
Hast du dir eigentlich mal überlegt, dir so ein bisschen Hilfe zu holen? Also jetzt gar nicht im Sinne von Haushaltshilfe bezahlen. Ich glaube nicht, dass das mit einem Ausbildungsgehalt drin ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das für die meisten Leute mit normalem Gehalt drin ist. Aber ja. So, keine Ahnung, dich mal mit einer Freundin zu verabreden und zu sagen, hey, ich wollte heute gerne mit dir Kaffee trinken, aber es ist wirklich ein Geschirrberg bei mir. Wäre es okay, wenn wir uns bei mir treffen und ich spüle parallel oder du hilfst mir sogar abtrocknen oder so?
Da habe ich immer so eine ziemlich große Hemmschwelle. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel bei meiner Mutter habe ich das eher. Manchmal lade ich sie zu mir nach Hause ein, aber sie soll mir nicht helfen, sie soll nur da sein. Ist ja dieses Body-Doubling, das mache ich dann manchmal. Das funktioniert auch irgendwie echt ganz gut. Oder auch oft beim Telefonieren. Also manchmal versuche ich extra irgendwie, mir ein Telefonat an Land zu ziehen, damit ich eben weiß, okay, jetzt die Stunde machst du einfach nebenbei deine Wäsche und so. Dann kann ich mich da irgendwie besser drauf einlassen.
Sich feste Termine an Land zu ziehen, behaltet es mal im Hinterkopf. Ich will nämlich ja noch klären, wie wir es denn besser schaffen, im Haushalt hinterherzukommen. Und habe dafür mit Sarah Becker gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und kennt diese Überforderung mit dem Haushalt als Thema von ihren Patientinnen. Was auch gar nicht verwunderlich ist, sagt sie.
Viele unterschätzen, was Haushalt für ein krasser Mental Load ist. Also wir müssen, wenn wir Haushalt führen, nicht nur eine Tätigkeit ausüben, sondern wir müssen planen, wir müssen priorisieren und wir müssen das alles im Kopf behalten. Und das ist anstrengender, als wir denken. Und ein zweiter Teil, der wichtig ist, wir sind nie fertig. Also es ist super unbefriedigend, weil Haushalt ein Prozess ist, der immer wieder von vorne anfängt. Und Dinge, die nicht abgeschlossen sind, erfordern im Gehirn viel mehr Leistung als Dinge, die wir abschließen können. Und das ist dann doppelt anstrengend.
Sprichst mir auf jeden Fall aus der Seele, wirklich hasse. Es hat man gekocht und aufgeräumt, denkt sich morgen wieder.
Genau.
Oder heute Abend wieder und die Wäsche.
Täglich grüßt das Murmeltier, genau.
Ja, Hölle. Merkst du eigentlich in deiner Praxis Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was so das Struggeln damit angeht?
Ja, weil bei der Frau schon gesellschaftlich mehr Druck ist, auf allen Ebenen gleich gut zu performen. Und Frauen haben in ihrer Entwicklung natürlich ganz andere Rollenmodelle vermittelt bekommen. Und eine Frau, die nicht super gut ihren Haushalt macht, hat schneller ein schlechtes Selbstbild als ein Mann, von dem das gar nicht erwartet wird.
Merkst du das in deiner Praxis wirklich, dass es...
Ja.
Okay, ja. Was merkst du?
Ich merke in meiner Praxis einmal, dass die Männer kommen mit den Konflikten im Haushalt, weil die Frauen so viel von ihnen erwarten. Und die Männer sagen, ich mache doch schon ganz viel und ich habe eingekauft und ich wasche jetzt auch die Wäsche und warum reicht es meiner Partnerin noch nicht? Und bei den Männern kommen wir dann dahin, dass die zu Hause oft nichts machen mussten, dass die gar nicht gelernt haben, im Haushalt aktiv zu sein und dadurch an eine Grenze kommen. Und das ist jetzt so ein Beispiel aus Paarbeziehungen, aber die Männer alleine, die haben oft biografisch nicht gelernt, dass es ihre Aufgabe ist, den Haushalt zu führen und haben da auch gar keinen großen Anspruch und sagen, mein Gott, dann ist halt mein Bad dreckig, ich habe aber auch gerade ganz wichtige Termine bei der Arbeit, das ist nicht so wichtig. Frauen haben viel mehr gelernt, dass es zum Wesen einer Frau gehört. Also wirklich so ganz fies stigmatisierende Aussagen, ein Mädchen oder eine Frau sind sauber, ordentlich, zuverlässig, strukturiert. Und für die ist das Thema Sauberkeit und Ordnung im Haushalt viel mehr mit dem Selbstwert verknüpft. Die leiden unter der Gesamtbelastung, weil mit deren Selbstwert ist ja auch verknüpft, dass sie zum Beispiel gute Mütter sind und dass sie dann aber auch beruflich erfolgreich sind, weil eine Frau muss gefühlt heutzutage ja auf allen Bereichen gleich gut performen. Und biografisch ist es im gesellschaftlichen Bild eines Mannes so, die müssen arbeiten und Geld ranbringen und alles drumherum macht schon jemand anderes. Das ist ganz bitter.
Sagt es eigentlich was darüber aus, wie belastet ich generell gerade bin, je nachdem, wie doll ich mit dem Haushalt struggle?
Ja, alles, was wir tagsüber leisten müssen und gerade ein Berufsanfänger zum Beispiel, der viele neue Sachen sich merken muss, auf neue Prozesse sich einlassen muss, all das kostet kognitive Kapazität, also mentale Energie, und das summiert sich im Laufe des Tages. Und wenn wir den ganzen Tag neue Anpassungsleistungen, zum Beispiel durch einen neuen Job schon gemacht haben, ist am Ende des Tages nichts mehr übrig. Und dann kommen wir nach Hause und denken, ach, so ein bisschen Haushalt macht sich doch von selbst, aber eigentlich haben wir diese ganze Energie dafür schon bei der Arbeit gelassen. Und wir sind nicht mehr in der Lage zu schauen, was ist jetzt eigentlich wichtig, womit muss ich anfangen und auch, wann kann ich aufhören?
Und dann ja auch die Frage, was koche ich heute?
Sowieso. Ne? Das ist ja auch etwas, was zum Haushalt dazugerechnet werden kann, weil es eine ganz starke mentale Kapazität erfordert, sich da zu entscheiden, dass es vielleicht sogar noch gesund sein sollte am Ende des Tages.
Und was mache ich denn jetzt konkret, wenn ich merke, meine Wäsche bleibt immer liegen? Ich habe nie das, was ich gerade anziehen wollte, weil es ist im Wäschekorb, oder ich habe jetzt doch zum dritten Tag in Folge irgendein Halloumi-Gericht, weil ich den halt letztens im Angebot gekauft hatte. Was kann ich da konkret für Schritte unternehmen?
Tatsächlich sowas ganz Langweiliges wie Plan. Also wenn wir uns zu einem Zeitpunkt, wo wir wirklich Kapazität haben, sprich Sonntagnachmittag, wenn wir eigentlich noch gar keine Lust haben, an die neue Woche zu denken, wenn wir uns da hinsetzen und einen Wochenplan erstellen und gucken, wie sieht eigentlich meine Woche aus? Wann bin ich überhaupt zu Hause? Wann hätte ich einen realistischen Zeitslot, um jetzt was Gesundes einzukaufen, um die Wäsche endlich zu waschen? Diesen Zeitslot zum Beispiel sich wirklich als Termin ins Handy einspeichern, dass wir uns daran erinnern, Achtung, Achtung, hier mache ich nur diese Aufgabe. Und als zweiten Punkt, es gibt solche Techniken, dass man lernen kann, wichtig und dringlich zu unterscheiden. Also wenn etwas sehr wichtig und sehr dringend ist, muss das natürlich vorgezogen werden. Wenn etwas nicht dringend ist, bleibt es ganz lange liegen. Also die Aufgaben, die anstehen, zum Beispiel mal als Liste aufschreiben und bewerten, was ist super dringend, was ist super wichtig. Und diese Aufgabe mache ich in den ersten Zeitslot, der frei ist. Und wirklich diese Erinnerung ins Handy ist mehr wert, als viele denken, weil wir im Alltag in so einem Autopilot sind. Wir kommen nicht von selber drauf, dass wir heute um 17 Uhr Wäsche waschen wollten. Wir müssen uns dran erinnern, weil wir sonst einfach in unserer üblichen Routine bleiben.
Jetzt ist ja trotzdem, selbst wenn wir sie gut sortieren, unsere Zeit nicht endlos. Wie gehe ich denn damit um, wenn halt Arbeit, Hobbys, Freunde und eben noch der Haushalt einfach nicht alles in meine Woche so reinpasst?
Es ist ja auch eine Form von Selbstfürsorge, mal zu einer Verabredung oder einer Party Nein zu sagen, weil man sagt, ich möchte jetzt heute einmal in Ordnung oder in Ruhe mein Bad putzen. Das hört sich spießig an und es hört sich langweilig an, aber Grenzen setzen gegenüber Verpflichtungen, das ist ja eh eine riesige Aufgabe, die auf uns zukommt, wenn wir in die Berufswelt reinstarten. Wir haben de facto nicht die Zeit, alles genauso zu machen wie zum Beispiel als Schüler oder in einem freien Wochenende.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Idee, die ich Hannah gepitcht habe, nämlich eine Haushaltshilfe. Und ich bin ehrlich, ich habe da noch nie ernsthaft drüber nachgedacht. Nichts läge mir ferner, dachte ich immer. Aber Sarah Becker hatte da noch einen ziemlich differenzierten Take drauf.
Wenn man jemanden für die Hausarbeit bezahlt, hat man einerseits natürlich das geltend gemacht, also es ist nicht ganz umsonst. Gleichzeitig fühlt sich das an wie so eine Erhöhung von einem selber und eine Abwertung dieser Haushaltskraft, was aber aus Sicht der Haushaltskräfte oft gar nicht so erlebt wird. Die sind froh, wenn die einen Job haben, der bezahlt wird. Und es hat ganz viel mit gesellschaftlichem Status zu tun. Und es war ja ganz lange so, jemand, der eine Haushaltshilfe beschäftigt, sagt über sich selbst aus, dass er entweder komplett inkompetent ist oder dass er super reich ist und sich das leisten kann. Und beides stimmt ja nicht, sondern es ist letztendlich nur ein Umgang mit Kapazitäten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin und durch meine selbstständige Arbeit deutlich mehr verdiene, als ich einer Haushaltshilfe mit angemessenem Lohn wohlgemerkt zahlen würde, macht es ja eigentlich total Sinn, dass ich dann lieber mehr arbeite und dann jemanden anderen für die Arbeit bezahle.
Wenn man es sich denn leisten kann, das sollten wir vielleicht doch nochmal dazu sagen. Ich nehme für mich aus dieser Folge mit, dass eigentlich kaum jemand den Haushalt so richtig schafft. Und es ist ja auch teilweise gar nicht möglich, selbst wenn ich gerade den kompletten Wäschekorb leer gewaschen habe. Das T-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe, kommt ja abends wieder rein. Aber ich finde es erleichternd zu wissen, dass das System, wie wir heute arbeiten, es uns kaum anders möglich macht. Es liegt nicht an mir. Vielleicht ist ein lebbarer Haushalt wirklich die Lösung und eben kein perfekter. Und übrigens an dieser Stelle ganz liebe Grüße an alle Menschen, die unseren Podcast gerade hören, während sie irgendwas im Haushalt machen. Gleich habt ihr es geschafft. Ich glaube an euch. Das Team für diese Folge: Philipp Adelmann, Mo Lorenz, Celine Wegert, Anton Stanislavski, Friederike Seeger und ich, Przemek Żuk. Facts and Feelings ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Neue Folgen gibt's immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.